Wir sind heute rausgegangen. Jetzt ist mal still. Normalerweise hier ein sehr, sehr belebter Ort. Also hier ist man sicher anders als in Evil Dead Burn. Da ist man ja auf einem abgelegenen Familienwesen. Wir sind hier im Hirschgarten heute rausgegangen. Im Hintergrund der Spielplatz. Manchmal kommen Kinder vorbei. Busse und Straßenbahnen fahren hier vorbei. Es ist richtig viel los. Und wir reden jetzt ganz kurz nur über einen Film, den wir anreißen werden, weil wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen, weil er auf der Berlinale auch als deutscher Wettbewerbsbeitrag lief. Etwas ganz Besonderes. Letzte Woche hatten wir ihn kurz thematisiert, weil er Open Air lief in der Open Air Kinoreihe vom Kinoclub. Und etwas ganz Besonderes, Patrick, du hast schon gesagt, du fandst ihn nicht ganz so besonders. Letztlich eine Familiengeschichte, die in Greiz spielt, um das kurz zu umreißen.
Ja, genau. Also es geht um ein Mädchen. Also es ist eine Female Empowerment-Geschichte, ganz eindeutig. Und es geht darum, und das ist eigentlich das Tolle auch an dem Film, dass er eigentlich nicht so diesen typischen Weg geht. Es geht darum, dass sie irgendwie singen kann und an so einer Castingshow teilnehmen und auch weiterkommt und alle in ihrem Umfeld eigentlich das mehr wollen als sie. Und das ist eigentlich an sich etwas ganz Besonderes, dass man einfach sagt, nee, mich interessiert dieses Ganze drumherum, dieses Brimborium und diese Motivation der anderen, dass das eigentlich in dem Film oder in dem Leben des Mädchens, das eigentlich gerade aufstehen möchte und lieber eher eine Freundschaft haben möchte oder eine Liebe haben möchte oder sich selbst verwirklichen möchte. Es muss ja nicht immer über Zuneigung gehen, sondern auch um sich selbst. Aber vielleicht ist das auch schon wieder so das Problem, dass man das einfach nicht genügend ausarbeitet.
Ich lege jetzt hier ein bisschen mein Veto ein. Ich habe den Film zweimal gesehen, fand ihn auch nicht mehr so gut beim zweiten Mal wie beim ersten Mal. Ich finde ihn trotzdem, er hat sehenswerte Szenen, aber ich verstehe, was du meinst. Also wir treffen uns da irgendwie in der Mitte. Wir können trotzdem mal sagen, wer den Film erstens schauen möchte. Er läuft jetzt aktuell im Kinoclub. Jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag, läuft er jeweils 16.30 Uhr und dann von Montag bis Mittwoch um 20.30 Uhr. Etwas ganz Besonderes. Und was vielleicht mal ganz gut ist, wir hören jetzt auch mal einen anderen Song aus dem Film, der nicht Fix You ist von Coldplay. Und während der Hund bellt, hören wir den Song und danach hören wir ein paar Gespräche, die ich geführt habe mit den Filmbeteiligten, nämlich mit der Regisseurin Eva Tropisch, dem Darsteller Florian Lukas und der Hauptdarstellerin Frieda Hornemann.
Du wachst auf, guckst auf dein Handy drauf, alles blau in deinem Chatverlauf, der sagt ciao. Sie sagt ciao, alle sagen ciao zu dir. Ich kann es hören, denn du weinst wie ein Katzi. Nur jetzt bist du allein. Komm, 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 komm her. Komm, 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 komm näher. Komm, 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 setz dich hin. Siehst du's ganz genau? Komm, 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 komm her. Komm, 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 komm näher. Komm, 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 setz dich hin. Dann siehst du, wie die Tränen rinnen. Ciao, amore mio. Das war echt damals da ganz cool mit dir im Kino. Wir haben San Pellegrino getrunken. Ziemlich gut gefunden und dann kam das Bussi auf den Mund und dann kam das Bussi auf den Mund und ich sag ciao, das magst du nicht, also schnurst du, geh noch nicht, aber ich run so schnell ich kann, da die Tränen an mich ran. Ich ruf ciao, oh, I have to go, oh. Aber ich hab's im Hart. Du, ich und das Pellegrino.
3, 4
Ciao, amore mio. Das war echt damals da ganz cool mit dir im Kino. Wir haben San Pellegrino getrunken. Setz dich hin, dann siehst du, wie die Tränen rinnen.
3, 4
Ciao, amore mio. Das war echt damals da ganz cool mit dir im Kino. Wir haben San Pellegrino getrunken und
richtig, er ist 16. Oh Gott.
Lea ist übrigens seit heute Kandidatin einer Castingshow.
Aha.
Hallo Lea, du bist bei den Open Auditions 2026, liebe Lea.
Aber ich habe den Scheiß doch nicht unterschrieben.
Aber ich hab's unterschrieben.
Ich freue mich sehr, dass die Regisseurin von etwas ganz Besonderes und die Hauptdarstellerin mir gegenüberstehen, Eva Trobisch und Frieda Hornemann. Ich sage erstmal Hallo.
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 Ihr seid ja gerade auf Kinotour und ich kann mich im Vorfeld immer nur entschuldigen, man stellt ja immer so ähnliche Fragen. Ich habe den Film während der Berlinale gesehen, da war auch Wettbewerbsbeitrag. Und was ich sehr positiv fand war, Ausgangspunkt ist eine Castingshow, ist die Figur der Lea. Und dann weiß man auch nicht, wohin die Reise geht. War das auch beim Drehbuchschreiben so das Konzept, dass es diesen Ausgangspunkt gab? Und dann guckt man mal, wo die Familiengeschichte hinrollt. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was sagen.
Also es war immer klar, dass es ein multiperspektivischer Film wird mit vielen Geschichten, vielen Perspektiven. Und ich hatte auch irgendwie große Lust daran, so eine Castingshow läuft ja immer nach dem gleichen Prinzip ab. Und es gibt immer so den gleichen Ablauf. Und am Ende hat man dann die eine Person, die gekürt ist. Und ich fand es irgendwie total aufregend, das zu unterwandern, dieses Narrativ und sozusagen sich gar nicht darauf zu konzentrieren, sondern allen Geschichten und allen Beteiligten Raum zu geben und eher im Backstage und hinter den Kulissen zu bleiben, als jetzt mit diesem Castingshow-Schiff so nach vorne zu schieben.
Sie haben gesagt, Sie haben knapp 5 Jahre insgesamt den Film vorbereitet, geschrieben und so. Also ist das dann irgendwann so ein organischer Prozess oder gibt es dann auch so zwischendurch beim Schreiben so Phasen, wo man denkt, ich komme nicht weiter, ich weiß nicht, wo die Geschichte hinführt? Weil sie endet ja auch offen, das darf man vielleicht sagen, die jetzt zuhören.
Boah, Schreiben ist schon macht nicht nur Spaß. Also manchmal denkt man auch, mache ich lieber einen Blumenladen auf. Aber es hat mich alles immer genug interessiert und ich hatte die Figuren schon lieb genug gewonnen, als dass ich auch dran geblieben bin und mit ihnen zusammen rausfinden wollte, wo die Reise hingeht.
Wir gehen ja mit der Figur der Lea mit und deswegen, Frieda Hornemann, jetzt auch die Frage an Sie. Also wie schnell findet man zu so einer Figur? Also wie schnell ist man drin auch, dass man weiß, jetzt bin ich die Lea?
Also ich glaube, bei mir war das nochmal ein bisschen anders, weil ich irgendwie schon, oder weil ich generell so als Laie in diesen ganzen Prozess ja auch reinkam, dass ich irgendwie mir dort gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich mich jetzt am besten in die Rolle reinfinden oder wie spiele ich das jetzt am besten, weil ich habe es irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe es gar nicht so wirklich gespielt, sondern eher irgendwie so gefühlt. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut, dass ich eher mir so halt vorgestellt habe, ja, wie ist diese Situation, wie wäre die jetzt so für mich? Und dann habe ich das halt irgendwie auf Leas Charakter raufprojiziert und dann daraus das gemacht, ja.
Florian Lukas kann ruhig dazukommen, wir sind hier ganz guerillamäßig unterwegs. Florian Lukas kommt auch wieder zu, auch eben einer der Schauspieler, ist etwas ganz Besonderes. Ich wollte hier nochmal fragen, also irgendwann drin gewesen in der Rolle und eine Szene, da verrät man auch nicht so viel, ein Lieblingslied von mir ist Coldplay Fix You und das singst du selber, ne? Also ich finde es immer ganz toll, wenn man es im Film sieht, wird ja oft behauptet, das sei jetzt berührend, aber die Szene funktioniert wirklich. Also ich war wirklich sehr angetan. Wie lange hat es gedauert, ehe du da so gut singen konntest oder bist du ausgebildete Sängerin?
Nee, ich habe aber auch in der Grundschule bin ich in den MDR Kinderchor tatsächlich gekommen und da war ich so 1-2 Jahre, glaube ich, und dann habe ich irgendwann auch Gesangsunterricht genommen und ich habe in der Band gespielt mit meinen Freunden in der Oberstufe. Also ich habe schon so ein bisschen, ja, das immer mal in meinem ganzen Leben so verfolgt. Und ich glaube, und ich sollte ja auch, bei dem Castingprozess war das ja auch so eine Anforderung, sage ich jetzt mal so streng. Und deswegen, ja, und ich hatte aber natürlich trotzdem vor dem Dreh, hatte ich ein paar Stunden mit einer Gesangscoachin, Maren Kling, ja. Ein bisschen Vorbereitung gab es dann schon noch von der professionellen Seite.
Ich nehme jetzt den Florian Lukas mit dazu. Sie spielen Arthur, glaube ich. Ist es der Schulleiter? Das müssen wir, weil ich hatte wirklich so ein bisschen beim Schauen, ich habe erst eine ganze Weile gebraucht, ehe ich die Familienzusammenhänge verstanden habe. Wie ging es Ihnen beim Lesen?
Nein, es gibt natürlich ein sehr weit verzweigtes Geflecht. Das ist aber auch das Schöne daran. Also, dass man nicht sofort von der ersten Minute an versteht, was ist eigentlich los und sich dann nicht mehr überraschen lassen kann. Es ist in unserem Fall natürlich eine durchaus komplizierte Familienverhältnisse, die wir aber eben auch nicht so beitrampeln. Also die ist sehr zart und angedeutet teilweise eben erzählt, das mag ich sehr gerne. Ich bin der Schulleiter und der neue Freund von Friedas Mutter, also von Rieke, die von Frieda gespielt wird. Das klingt erstmal nach einem nach einem zwielichtigen Film. Deshalb klingt es total bekloppt, wenn man das so sagt. Das kann man gar nicht so erzählen. Und deshalb haben wir das, also wir erzählen es eben ganz anders und auf eine sehr, sehr schöne und sehr subtile Art. Also, deshalb mochte ich das sehr gerne, aber das, ja, das hat man nicht so oft, glaube ich.
Mich würde zwar interessieren, so gegen Ende des Gesprächs, weil ihr seid gerade auf Kinotour, so eine Sondersituation, ihr kriegt immer die gleichen Fragen gestellt, aber ihr seid auch in unterschiedlichen Ländern. Ich habe eben gerade gehört, Frankreich, und ich fand es sehr interessant, wenn man hinhöre, dass das Thema, weil wir denken ja immer so, Ostdeutschland und dass der Stempel drauf, das funktioniert hier besonders gut. Das funktioniert offenkundig auch in Frankreich. Also wie haben die reagiert auf das Thema? Also was haben die rausgepickt aus dem Film?
Ich glaube, jeder kann sich da so, kann mit dem Film irgendwie in Schwingung geraten, je nachdem, wo man im Leben steht und was einen beschäftigt. Ich glaube, die Unterschiede zwischen Stadt und Land kennt jedes Land. Kapitalismus und Sozialismus gab es auch schon vor der deutsch-deutschen Teilung. Also das sind ja auch Lebenskonzepte oder Systeme und politische Ideen, die schon seit Jahrhunderten kursieren und irgendwie in der Konkurrenz zueinander stehen. Also da gibt es, glaube ich, durchaus Dinge, die universell sind und auch in anderen Ländern ja, das Publikum ansprechen. Ja.
Dann jetzt die letzte Frage an Frieda Hornemann. Also der Film, der läuft jetzt ja frisch angelaufen, etwas ganz Besonderes, läuft ja auch in Erfurt. Wem würden Sie den Film empfehlen? Der richtet sich ja an ein großes Publikum, auch Gleichaltrigen vielleicht, 20-Jährigen?
Ja, also ich kann den eigentlich jedem empfehlen. Super Film. Nein, aber schon, also was ich auch gerade schon da gesagt hatte, dass es einfach so ist, für alle irgendwie, die sich da was alle rauspicken können. Also dass es einfach so breit gefächert ist mit den Themen und Generationen auch, ja. Also es ist ja auch irgendwie drei Generationen, was haben wir immer gesagt? Coming-of-Age-Film in drei Generationen. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und was ich mir gerade auch überlegt habe, ist dieses, dass ich dieses Gefühl von Film auch ganz oft kenne, dass ich manchmal man sich ein bisschen zu sehr in den Film reinsehnt, weil da alles irgendwie so perfekt ist oder die Hauptfigur, die hat zwar Probleme, aber am Ende findet sie dann trotzdem irgendwie noch den, keine Ahnung, perfekten Freund oder sonst was. Also irgendwie dieses, und das finde ich, gibt es bei dem Film gar nicht, und deswegen finde ich ihn irgendwie auch so gut für Leute in meinem Alter, weil es endlich mal ein Film ist, wo man sich nicht irgendwie denkt, boah, die haben irgendwie, es ist so, die sind so schöne fiktive Figuren und so, man sich so denkt, oh, warum ist mein Leben so und warum funktioniert es bei denen immer? Und ich finde, dieser Film erlaubt den Charakteren einfach auch so, ja, unangenehm zu sein, zum Beispiel bei dem Schulleiter, der kommt ja auch immer so cringe da rein und so, und das ist aber auch irgendwie, es ist okay, dass die Figuren vielleicht manchmal auch blöd sind und gemein und irgendwie, aber dann in manchen Momenten versteht man sie dann aber auch wieder, also dass man die Figuren irgendwie, die sind nicht perfekt, überhaupt nicht, und Lea zieht ja auch Sachen ab, wo man sich denkt, WTF, so, aber es ist trotzdem okay, so, also ich finde, der ist so realistisch einfach.
Florian Lukas, an Sie jetzt noch die letzte Frage, weil ich verfolge Sie filmisch gesehen auch schon länger. Und vielleicht, ich versuche es mal als Frage zuzuspitzen, wenn man so zurückschaut, banale Tage, frühe 90er, absolute Giganten, ganz, ganz toller Film. Gut bei Leni haben Sie ja auch mitgespielt. Es waren ja, also auch gut bei Leni, immer Filme über Deutschland. Und meine Frage ist, lernt man als Schauspieler manchmal dann auch, ist es so Mitnahmeeffekt, auch selber immer was dazu mit auch Filmen wie etwas ganz Besonderes? Vorher, wie gesagt, gut bei Leni, dass man, Sie kommen aus Ost-Berlin, fällt mir gerade, ja. Weil Sie gut Berlin, ich glaube, West-Berliner gespielt haben. Ja, nehmen Sie da mal was mit.
Wahnsinnig gut informiert. also ich glaube, ein Teil davon, ein Teil von mir nimmt diese Filme wahr, so wie andere Leute eben, also wie normale eben Zuschauer eben auch. Es ist ein Teil von Selbstreflexion, von Selbstfindung, von Erkundung von, wer bin ich eigentlich und wo verorte ich mich. Und und ich hatte das Glück, tatsächlich in so Filmen wie Good Berlin zum Beispiel tatsächlich Teil dessen zu sein. Wenn ich da nicht mitgespielt hätte, hätte der Film eine ähnliche Wirkung gehabt wie auf viele andere eben auch. In dieser Zeit, dass der Film ins Kino kam, hat sich für mich und aber auch für viele andere ein anderes Selbstverständnis der Ostdeutschen entwickelt. Und in den letzten Jahren entwickelt sich durchaus ein gesundes Selbstbewusstsein auch. Und ich finde, dieser Film, etwas ganz Besonderes, ist auch Teil dessen. Und ich glaube, dass Filme und auch Bücher ein Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung sein können und ein Gesprächsangebot. Und auf die Frage, wer diesen Film sehen will, dann kann ich sagen, ich glaube, dass es Wenn du einen Film nicht nur über andere Leute sehen willst, die nichts mit dir zu tun haben, dann guck dir so einen Film an wie etwas ganz Besonderes, weil das sind wir. Und wir stellen uns selbst in Frage, wir fragen uns die Fragen, wer sind wir eigentlich? Wir erzählen uns selber von uns, um uns im anderen zu entdecken und auch die anderen in uns. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und kein super wichtiger und riesiger, aber ein kleiner Teil in der Möglichkeit der Selbstvergewisserung. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das genau besser beschreiben kann. Aber ich glaube schon, dass solche Filme wie etwas ganz Besonderes eben dazu beitragen, herauszufinden und auch sich weiterzuentwickeln in einem Selbstverständnis.
Damit haben Sie fast schon das Schlusswort gesprochen, aber ich muss jetzt unbedingt nochmal die Regisseurin und Drehbuchautorin, weil gut, das wollte ich als Frage jetzt auch stellen, was für Sie Impuls ist, Filme zu machen und Drehbücher zu schreiben? Wahrscheinlich genau das, was vorhin Lukas gesagt hat, also auch Themen aufzugreifen, die gesellschaftlich relevant sind, aber wo auch Leute was mitnehmen können. Das bringt ja nichts sozusagen im luftleeren Raum, einen Film mit einem wichtigen Thema anzudrehen, aber keiner fühlt sich angesprochen. Jetzt habe ich das noch nicht als Frage gestellt. Die Frage wäre dazu, was treibt Sie an, die Filme zu machen? Wie finden Sie Ihre Stoffe?
Immer eine Frage, auf die ich keine Antwort habe. Immer irgendwas, wo ich denke, kann ich nicht, kriege ich nicht gefasst, will ich was erforschen, gibt's was zu entdecken, gibt's was rauszufinden mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und man kann gemeinsam während des Prozesses etwas erforschen und beleuchten und herausfinden und auch dann, wenn der Film fertig ist, ihn als Gesprächsangebot in die Welt, ist vielleicht ein bisschen, aber ja, irgendwie in die Welt zu setzen.
Ich bedanke mich jetzt bei allen dreien für das Gespräch. Eva Trobisch, Florian Lukas, Frieda Hornemann, auch für die Kurzfristigkeit, es war ja ein Überfallinterview. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Danke.
Ja, und euch jetzt noch ein schönes Fußballspiel und Station habt ihr jetzt noch auf der Kinotour? Wisst ihr es noch? Ihr seid jetzt mitten auf der Kinotour, ne?
Also, ja. Wir haben
noch zwei Stopps.
Noch zwei Stopps. Heute fertig.
Ja. Ja, ja. Ich würde mal sagen, ich bin wirklich Fan und auch speziell Fan von Absoluten Giganten, weil ich den Situation, ja, der ist so toll, der ist wirklich toll, muss man mal sagen. Aber der ist schon ein ganz prima Film, deswegen, ja.
Love comes easy, but can't deny.
Und den Film etwas ganz Besonderes könnt ihr aktuell noch bis Mittwoch im Erfurter Kinoclub am Hirschlachufer sehen. If only,
Ich hatte Sehnsucht nach damals, als Häuptling in Chuchuna noch lebte. Und schöner Tag.
Auch Winnetou kam hierher, um zurückzuschauen auf das, was einst war.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Diese Musik kennen, das ist Musik aus Karl-May-Film, aus Winnetou, komponiert von Martin Böttcher. Und wir weisen gern darauf hin, dass der erste Teil von Winnetou jetzt am Dienstag im Cinestar in Erfurt läuft um 19.30 Uhr. Also alle, die mal wieder ein bisschen nostalgisch werden möchten, haben hier die Gelegenheit, Pierre Price als Winnetou und Lex Barker noch einmal zu sehen. Und vor allen Dingen Mario Adorf, jüngst erst verstorben, als Bösewicht Santa. Gleich geht's weiter hier im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken.
Seit jeher haben wir uns durch die Fähigkeit definiert, das Unmögliche zu erreichen.
Seit meiner Verletzung kann ich mir nichts mehr merken. Alles verblasst. Wenn wir zu lange reden, vergesse ich, womit wir angefangen haben. Und das nächste Mal werde ich mich an diese Unterhaltung nicht erinnern.
Erschieß mich.
Nein, ich kann es
nicht. Mach schon.
Wie geht sowas?
Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen.
Und sie brechen ein und stehlen sie.
Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal.
Und es waren verschiedene Stimmen aus Filmen von Christopher Nolan, die wir gerade gehört haben. Ihr habt es vielleicht erkannt, dass wir jetzt über den Regisseur Christopher Nolan reden, hat damit zu tun, dass er seinen jüngsten Film, Die Odyssee, in die Kinos gebracht hat. Wir wollen mal ein bisschen auf sein Werk zurückschauen. 13 Filme hat er seit 1998 gedreht. Patrick hat einige nochmal angeschaut. Aber vielleicht erstmal die ganz klassische Frage, kannst du dich noch entsinnen, wie dein Erstkontakt zu Christopher Nolan war?
Ja, aber ich finde, mein ersten Kontakt ist nicht repräsentativ für meine Meinung zu Christopher Nolan. Also dieser Memento war einfach da, aus dem Nichts. Oscar-Nominierung und alle, guckt ihr den an, er ist rückwärts. Ich meine, Schlitter hat sich rausgestellt, er ist nur 60% rückwärts. Und
rückwärts erzählt, muss man nochmal sagen.
Genau, also nicht so wie Irreversibel, der komplett rückwärts erzählt ist. Aber was hier schon zu sehen war, war natürlich das Spielen mit Zeit und Strukturen. Und für mich war aber die Besonderheit, das weiß ich noch bis heute, wie ich den Batman Begins einfach geguckt habe. Und den habe ich mir jetzt auch noch mal in der Retrospektive, ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen. Und das war einfach, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich konnte das nicht. Ich habe diese Figur ernst genommen. Ich habe Ra's al Ghul ernst genommen. Ich habe Gotham noch nie so gesehen. Ich habe diese Zeit, die man sich genommen hat, wie er mit Fox spricht, um diese technischen Sachen, das war alles neu. Und dann gleichzeitig dieses wilde Zeitsprünge. Ah, da ist er jung, da ist er alt. Und dieses nicht an die Hand nehmen, sondern wir sind völlig in der Hand des Regisseurs. Und als Batman Begins dann fertig war und ich hatte so eine richtig geile Steelbook-Edition auch, war ich so glücklich und habe gesagt, warum war ich nicht im Kino? Und bei dir?
Bei mir war es so, im Kino war ich das erste Mal, Memento war der erste Kontakt, da war ja wirklich so der Anfang der Nullerjahre der angesagte Regisseur, da gibt es so einen relativ jungen Regisseur, er war damals ja auch trotzdem schon Anfang 30 und den soll man sich anschauen. Ich weiß noch, dass Steven Soderbergh damals mit der angesagteste Regisseur, den es gab, war zweifach für einen Oscar nominiert mit Traffic und mit Erin Brockovich, der hat ihn sehr unterstützt und auch dafür sich stark gemacht, dass er eben Memento dann auch eine größere Verbreitung findet, den machen kann und auch Insomnia das Remake drehen kann. Hat viel mit Soderbergh zu tun. Das war mein Erstkontakt, das weiß ich noch wie heute, in Weimar haben wir damals in so einer kleinen Gruppe Memento gesehen, hat uns sehr beeindruckt, auch viele Leute übrigens von Radio Frei so beeindruckt, dass man dann immer mit Polaroid-Fotos gearbeitet hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann, weil du sagst, Battle Begins, hast du leider nicht im Kino gesehen, ich weiß noch, den habe ich im Kino gesehen und ich war vorher total überrascht, weil für mich war Christopher Nolan so ein ganz kleiner Independent-Regisseur, dass er jetzt so ein Großprojekt angehen will und man muss damals sagen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, damals, das war so 2003, 2004, als das Projekt angekündigt wurde, dachte man so, eine Comic-Verfilmung, die waren damals total out. Also keiner wollte eigentlich mehr Comic-Verfilmung haben. Und der bis dato letzte Film, den es damals gab zu Batman, war Batman und Robin. Das war jetzt nicht so ein Glanzstück, obwohl ich dank Arnold Schwarzenegger den gar nicht so schlecht fand. Aber Batman Begins ging es dann so wie dir. Ich weiß auch noch, mit meinem Freund Andreas dann hier in Erfurt gesehen. Und wir waren dann relativ angetan und um schon mal die Kurve zu kriegen. Wir waren aber nicht drauf gefasst, was die Fortsetzung dann The Dark Knight mit uns machen würde. Weil da muss man ja sagen, das ist so meine These. Also Christopher Nolan hat immer schon großartige Filme gemacht, aber diesen Status, den er heute hat, dass alle die Tage runterzählen, bis der neue Film anläuft, das kam dann mit The Dark Knight, weil dieser Film war wirklich, weiß ich, in welchem Zusammenhang du den gesehen hast. Ich vermute, dass du den dann auch im Kino gesehen hast. Der hat eigentlich alles aus den Angeln gehoben.
Ja, da sieht man auch deine Zugänglichkeit. Du kommst halt aus Erfurt, ich kam halt vom Land. Und bei uns war das ein bisschen schwieriger, Memento zu gucken. Also ich musste wirklich auf den Heimkino-Release warten. Ganz zu schweigen, dass der ab 16 war und ich noch nicht alt genug war. Obwohl doch, ich müsste eigentlich, knapp. Und aber The Dark Knight war schon alleine, weil diese Heath Ledger-Geschichte natürlich schon rüber geschwappt ist. Und ich auch schon damals Heath Ledger, wir waren ja alle schockiert, als das dann plötzlich passiert ist. Und natürlich diese Vorschusslorbeeren und dieses Einspielergebnis. Und ich weiß noch, dass ich jede... Also machen wir uns nichts vor, wenn die Kamera da so reingeht, schon alleine das Wummern von Hans Zimmer und dann dieses Zeichen, was ja wieder so, das ist ja bei Nolan anders, das Batman-Zeichen in allen drei Teilen, wer es gesehen hat, wird es ja sehen, es ist ja nicht ganz gleich, dass der Batman steht und das war ja ein Sog und dann, also sein wirklich, wo ich gesagt habe, und das weiß ich noch, wir sind ins Kino gegangen und da waren so ein paar andere Leute noch dabei und da meinte einer so, ja, ich nicht so Lust dran, pass auf, ich bezahle dir dein Kinoticket, wenn dir dieser Film nicht gefällt. Der aber hat später übrigens für die Bild-Zeitung gearbeitet, war sehr journalistisch und da war ich sehr Quatsch. Und er hat danach gesagt, für ihn bin ich jetzt der Filmguru, weil er gesagt hat, das ist ja, was ist denn das? Der war völlig fertig. Der hätte auch sagen können, nö, der ist scheiße, um das Geld einzustecken. Der hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Und ins Inception, gerade im Studio, wenn man ja gerade dieses Verkopfte und dieses Analytische irgendwie erlernt, war Christopher Nolan natürlich als Obersensei, als Oberlehrer natürlich perfekt. Und das war ein Film, wo wir wirklich Nasenbluten vom Überlegen bekommen haben und der uns wirklich geprägt hat. Und für mich war das eigentlich so, The Dark Knight war für mich noch Comic. Aber Inception war richtig originär, richtig eigenständig. Und dann hat er das Ding auch noch alleine geschrieben. Ne? Also es war ja auch, dass es ohne Christopher Nolan, Jonathan Nolan, beziehungsweise David S. Goya hat ja mitgeschrieben bei Batman, dass er wirklich, und dann haut der so ein Ding raus, wo wir uns wirklich die Zähne dran ausgebissen haben. Und das war für mich so, okay, jetzt jeder Film Tage und Minuten runterzählen.
Was kann man mal sagen? Inception war dann wirklich so der Film, wo alle dann wussten, das ist ein besonderer Regisseur. Und wir können nochmal, wir werden gleich auch mal ein Stück aus Inception hören, bevor wir Christopher Nolan weiterreden. Aber um das auch mal so mit unserer Biografie zu verknüpfen, vor The Dark Knight weiß ich noch, ein Film, der heute, wenn es so ein Ranking gibt von Christopher Nolan Filmen, bei vielen als Geheimtipp gilt und auf Platz 1 gesetzt wird, ist The Prestige. Den hat er zwischen Batman Begins und The Dark Knight gemacht. Ein Film, der sein Geld eingespielt hat, aber nicht so erfolgreich war. Ein Film über zwei Magier eigentlich, die sich im 19. Jahrhundert da duellieren, aber wirklich ganz besondere Atmosphäre. Und da weiß ich auch noch, da wusste ich wenig über Christopher Nolan. Den habe ich in Köln gesehen im One-Dollar-Haus. Das klingt so ein bisschen anrüchig. Das, ja, die habe ich im Kino gesehen. Und da bin ich auch so rein, weil das war so ein Kino, das gibt es glaube ich heute noch. Die haben aktuelle Filme immer ein halbes Jahr später gezeigt und es hat dann aber nur 4 € gekostet. Also der Preis war einfach günstiger. Und ich bin in The Prestige rein, weil der Titel, also es lief zu dem Zeitpunkt kein anderer. Und ich dachte, das ist vielleicht hier so eine Ronald Emmerich-Produktion wie The 13th Floor, weil Prestige, ich wusste gar nicht, was Prestige meint, ja, das ist ja diese eigentliche Enthüllung, ja, nach einem Zaubertrick, glaube. Und der Film hat mich so umgehauen, dass ich dann dachte, ach, das ist auch von Christopher Nolan und kann man ja schon mal vorwegnehmen, auch ein besonderer Film. Eigentlich im Grunde, das steckt bei ihm immer so in seinem Gesamtwerk drin, nicht nur das Thema Zeit, wenn wir gleich mal reden, aber das Filme machen selbst, weil gerade bei Prestige geht's ja auch um Illusionen erschaffen, mit Tricks arbeiten. Das kann man so auch als Parabel lesen, wenn man so möchte.
Jetzt kann ich mal kurz aus meiner Vita ein bisschen erzählen. In der Uni habe ich eine Hausarbeit über Prestige geschrieben und habe die These aufgestellt, dass Magier eigentlich Regisseure sind, weil er das in einem Interview auf der DVD gesagt hat. Und das ist es. Die drei Akte, die Illusion, das ist eigentlich ein Film über das Filme machen. Und ich gehe da auch mit, wenn mich jemand fragen würde, was ist denn der zugänglichste und auch rundeste und schönste Film und auch nicht so kontrovers, sondern er hat kontroverse Sachen. Aber auch, wo man dem Plot auch so folgt und auch, was ist man bereit für Kunst zu geben, hätte der 1000 Ansatzpunkte, würde ich immer Prestige sagen. Ich würde ihn nicht auf 1 setzen, aber wenn mich jemand fragen würde, was sein rundester und sein perfektester Film ist, dann würde ich auch Prestige auf jeden Fall sagen. Und hier muss man auch ganz klar sagen, was man hier schon ganz früh gesehen hat, ist ja wirklich, wie verspielt er werden kann. Ich finde, hier hat er uns so, weißt du was, wir haben ja vorher so gesagt, Batman ein bisschen verspielt, Memento ein bisschen verspielt, aber bei Prestige, da hat er es wirklich so weit getrieben. Also und gerade auch den Cast, ich meine, aus heutiger Sicht müsste das ja ein Blockbuster sein mit Christian Bale und Hugh Jackman in der Hauptrolle, da Scarlett Johansson ja auch schon in der Nebenrolle. Also Cast, da brauchen wir, können wir ja Monate drüber reden, wer alles schon mit ihm gedreht hat, weil alle mit ihm drehen wollen und auch bei der Odyssee sieht man es ja, dass irgendwie halb Hollywood da ist. Man fragt sich ja dieses Jahr, wer mehr Stars hat, Avengers oder die Odyssey, Dune vielleicht noch, aber da muss man einfach ganz klar sagen, in Prestige war er am verspieltesten und gleichzeitig am größten auf den Sprung Richtung Arthouse. Später wird er viel verkopfter, später wird er viel konstruierter, da bricht er viel mehr mit den Kinokonventionen, aber hier würde ich so sagen, ist nochmal die letzten Erinnerungen an das Unterhaltungskino, wie er es noch anwendet, später ist es reiner Nolanismus. Um es mal so religiös auszubrechen, dann ist es wirklich seine Handschrift von Anfang bis Ende und er schert sich überhaupt nicht mehr an irgendwelchen Hollywood-Konstruktionen.
Und Sie hören jetzt aus Inception das berühmte Schlussstück Time von Hans Zimmer und Zeit ist auch mit ein roter Faden im Werk von Christopher Nolan. Wir reden gleich weiter über Christopher Nolan, aber jetzt geht's erstmal Time. Wir hören hier schon die ersten Klänge. Autos fahren vorbei, Straßenbahnen fahren vorbei. Und es könnte auch so eine Situation anscheinend in Christopher Nolan-Film sein. Es gibt auch eine Szene in Inception, wo plötzlich dann eine Eisenbahn über eine Straße wegdonnert. Das ist eine Traumebene. Wir reden aktuell über das Werk von Christopher Nolan. Anders natürlich der neue, der 13. Film von ihnen, Die Odyssee, der seit ein paar Tagen nun auch in den Kinos angelaufen ist. Und Patrick, du hast jetzt einige Filme nochmal geschaut. Wir haben versucht, so ein bisschen zu ordnen, für die, die vielleicht sich nicht so im Werk von Christopher Nolan auskennen, was macht ihn eigentlich so besonders? Wir haben schon gesagt, das ist natürlich jemand, der sehr gut an Geschichten rangeht. Und ein roter Faden, haben wir schon gesagt, deswegen passte eben das Stück Time auch ganz gut, ist der Umgang mit Zeit. Also du hast schon erwähnt, Memento war für viele der Einstieg. Sein zweiter Film, der in großen Teilen rückwärts erzählt wird, also wo er mit der klassischen Erzählstruktur in der Zeit aufbricht. Aber Zeit spielt auch immer in anderen Filmen eine Rolle. Also in Inception zum Beispiel geht es um Träume, aber die verschiedenen Traumebenen sind auch so, dass die Zeit wahrnehmen. Und so ist es ja im Traum. Wir träumen nur 5 Minuten in Realzeit etwas, aber uns kommt es so vor, als wenn wir eine Stunde geträumt hätten zum Beispiel. Damit spielt er auch. Das ist so ein weiterer Punkt. Und du hast auch gesagt, Dunkirk hast du jetzt jüngst nochmal gesehen, was der angetan, der ja auch wieder Zeitebenen verschränkt.
Ja, also völlig verrückt. Also alleine, ich stelle mir immer die Pitches vor, ja, ich hätte gern 170 Millionen, muss er wohl gekostet, und ich zeige einen Kriegsfilm, aber mir geht's gar nicht um Krieg, den mache ich auch ab PG-13, also ab 12, und ich möchte eigentlich einen Rettungsfilm drehen. Neuer Ansatz, gab's so noch nicht. Dunkirk hat, alle haben wieder was anderes erwartet. Ich war selber enttäuscht, als ich gelesen habe, kein 16er. Und dann macht er so, dass er eine Geschichte eine Woche lang erzählt, eine Geschichte einen Tag lang erzählt und eine Geschichte eine Stunde erzählt. Und er schafft es doch tatsächlich über den Schnitt, dass das am Ende so wirkt, als ob es wirklich an einem, es gibt sogar eine Szene, wo alle drei zeitlich übereinstimmen. Und da habe ich mir so gedacht, was stimmt denn nicht mit dir? Und als ich ihn jetzt neuerdings nochmal geguckt habe, ist mir erstmal aufgefallen, und das ist es so, wir könnten immer, die Details sind es. Allein nehmen wir das Casten, den Cast mal. Er hat unsere drei Hauptdarsteller, auch wenn der jetzt, ich kannte ihn damals auch nicht, Harry Styles einer der drei ist, die sehen alle ungefähr gleich aus. Nolan wollte nicht das Heroische. Er wollte den Soldaten zeigen. Und das hat er schon beim Casting angefangen. Und dann, natürlich hat er dann Cillian Murphy, der ganz anders spielt als ängstlichen Soldaten, als traumatisierten Soldaten. Wir haben Barry Keoghan schon, der wirklich so eine tragische Rolle, wirklich, ich muss sagen, ich habe auch geweint diesmal, und bei Nolan weine ich eigentlich sonst maximal bei Interstellar. Und da muss ich sagen, Dunkirk ist für mich ein Wunder. Das ist ein Wunderding, und der geht nur 104 Minuten, und wenn man sich wirklich mal drauf einlässt und mal seine ganzen, das ist auch so ein Ding, bei Nolan musst du Sehgewohnheiten weglernen. Trust in Nolan ist immer die Prämisse. Egal, ob du die Odyssey gelesen hast, ob du dich mit Oppenheimer auseinandergesetzt, er erzählt, ob du dich mit Dunkirk auseinandergesetzt hast, ist egal, Dunkirk, Entschuldigung, das ist egal, es ist Nolan, und es ist das, wonach wir in jedem Film suchen, die Einzigartigkeit, die Besonderheit, die Sichtweise, den Stil, und Nolan macht diese grundlegenden Sachen, Schnitt, Musik, Kamera, da hat er mittlerweile solche, man muss es schon fast sagen, Genies oder Koryphäen, da gehen dann mehr die Superlativen aus, zusammen mit Lee Smith als Cutter, er hat ja so ein unfassbares Oeuvre an Künstlern, mit denen er jetzt zusammenarbeiten, auch wenn er ein kompliziertes Drehbuch hat, dass die es irgendwie schaffen, daraus was Homogenes zu machen und seine Ideen auch umzusetzen und wirklich am Ende des Tages, ich meine, wenn ich dir sage, 180 Minuten im Biopic, der teilweise in Schwarz-Weiß ist, dafür gibt es mir doch keine 120 Millionen, aber bei Nolan ist das so, weil er einfach immer was zu erzählen hat. Und wenn Leute sagen, er manipuliert, jeder Regisseur manipuliert, wer das sagt, kann man wegwischen. Aber was das Besondere auch ist, dass es wird ja immer sogar, er ist so ein Scharlatan. Er versucht mit Schnitten und Zeitsprüngen eigentlich die Plotholes zu... Völliger Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Schaut man sich mal nur mal Action-Szenen an, wie viel er weglässt. Die Action interessiert ihn eigentlich. Er dreht zwar Action-Filme, aber er reduziert sie so sehr, während andere nochmal da eine Explosion und da nochmal. Bei Nolan gibt's das nicht. Bei Nolan gibt's zum Beispiel die Einschlag in Dunkirk, um da mal beizubehalten. Da hat Quentin Tarantino danach gefragt, wie hat er das gemacht? Er musste sich die Szene mehrfach angucken, wo unser Hauptdarsteller in den Sand ist und im Hintergrund quasi im Takt Bomben hochgehen. Und es soll nur zeigen, wie sich Leute sich fühlen. Nicht die Explosion, wie toll und wie spektakulär das Kinos. Und das ist Nolan. Und er guckt ganz woanders hin. Und psychologisch brauchen wir gar nicht gucken, weil du gerade Inception gesagt hast, ins Unterbewusstsein eines Menschen einzutauchen und vorher 4 verschiedene Bewusstseinsebenen aufzuführen. Wie willst du sowas vermarkten? Wie willst du sowas rausholen? Das können nur die ganz, ganz Großen. Und dazu steht Nolan oder Stanley Kubrick.
Und das Vertrauen hatte er auch in die Studios damals in Warner. Von Warner ist aus verschiedenen Gründen weggegangen, wollen wir es nicht nochmal erläutern. Jetzt ist er bei Universal. Und du hast schon gesagt, er hat inzwischen auch einen Status, dass er Geschichten so präsentieren kann, die andere vielleicht gar nicht das Geld finanziert bekommen. Dunkirk, ihr habt es vielleicht rausgehört, das ist ein Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, der eigentlich die Evakuierung der französischen und englischen Armee 1940 beschreibt, als die Deutschen dann anrücken und damals noch in der Überzahl war, die die Übermacht hatten. Und die Evakuierung ist dann auch gelungen im Juni 1940. Ein Film, wo man vielleicht auch als Produzent eher ängstlich wäre, na, ob das die Leute sehen wollen. Sie wollten sehen. Und das andere angesprochene Biopic war natürlich über Robert J. Oppenheimer, den Erfinder der Atombombe, einen 3-Stunden-Film. Und du hast schon gesagt, normalerweise würde man sagen, ja, das werden schon ein paar Leute ihren Weg ins Kino finden. In dem Fall hat der Film aber weltweit knapp 1 Milliarde US-Dollar eingespielt. Das ist wirklich Christopher Nolan. Wir könnten jetzt noch ein bisschen weiterreden, aber eine, bevor wir dann gleich mal eine Umfrage hören zum jüngsten Film, die Odyssee, würde ich von dir gerne mal wissen, nehmen wir mal die Odyssee jetzt aus der Wertung raus. Was ist jetzt aktuell, ja, man denkt da vielleicht morgen schon wieder anders, aktuell dein Lieblingsfilm von Christopher Nolan?
Es bleibt immer Inception, aber das ist einfach nur deswegen geschuldet, weil das für mich so der Punkt war, wo es jetzt keine Grenzen mehr gab. Ich würde sagen, sein bester Film ist neben Prestige natürlich Interstellar. Also der wird ja auch ständig wieder, er hat glaube ich letztes Jahr Aufführung nochmal 20 Millionen eingespielt, sagt sich so leicht, aber ich würde sagen, sein bester Film, so wo auch am meisten reingesteckt, wo am meisten Veränderungen, auch wo die Musik, selbst Hans Zimmer sagt zur Musik, noch, die ist mir gelungen, hat er mal scherzhaft oft bei einer Live-Aufführung gesagt. Allein eine Orgel in der Kirche spielen zu lassen bei einem Sci-Fi-Film, das ist schon so mein Fuck, und das sind ja immer seine Filme, das nennt man ja immer so, dass ich da schon sagen würde, das sind die größten, aber für mich ist Inception einfach auch es hat auch so, ich mag halt auch Agentenfilme und das geht da am meisten in diese Richtung. Und bei dir?
Bei mir auch ein Film mit I. Entweder Inception oder Interstellar. Aber ich entscheide mich ganz knapp für Interstellar auch. Und ja, es ist ein Film, den ich immer wieder schauen kann, wo ich mir bestimmte Szenen auch mal wieder anschaue. Und ja, deswegen hören wir gleich Musik aus Interstellar. Aber wir können jetzt einer unserer Hörer mit dazukommen. Mane, hallo Mane.
Oh, ich werde spontan in die Sendung einbezogen. Hallo.
Na? Ja, Mane hat sich hier mit auf die Bank gesetzt. Das Schöne ja, dass wir hier am Hirschgarten auch sichtbar sind. Wir reden gerade über Christopher Nolan. Er hat bislang 13 Filme herausgebracht. Die Odyssee ist ja der jüngste. Welches ist denn, wir haben die Odyssee aus der Wertung bewusst jetzt mal rausgenommen, dein Lieblings-Christopher-Nolan-Film?
Geil, also komplett aus der Kalten einfach. Also Oppenheimer ist es schon mal nicht, würde ich sagen. Dunkirk habe ich noch nicht gesehen. Würde ich wahrscheinlich schon Interstellar dann nennen. Ja. Habt ihr euch darüber gerade schon unterhalten, vermutlich, ne?
Haben wir gemacht, aber es ist schön, dass wir zu dritt eigentlich den gleichen Film nennen. Da scheint was dran zu sein, dass das möglicherweise wirklich der Beste ist, ne?
Ja, und man muss auch sagen, Nolan wird ja gerade, Tenet werden wahrscheinlich viele auch nicht sagen, weil es auch sein größter konstruierter Film ist, aber bei Interstellar hast du halt auch unfassbar viel Emotionalität. Diese Vater-Tochter-Geschichte ist halt, es hat ein Herz, dieser Film, der hat einen richtigen Pulsschlag. Und gleichzeitig kommen wir dann, und ja, ich hoffe, alle haben ihn schon gesehen, vierte Dimension kommt raus. Und hier auch nochmal zu zeigen, und da zitiere ich immer gerne eine Bekannte von mir, die gesagt hat, als dann irgendwann so eine vierte Dimension aufgebrochen ist, habe ich mich zurückgelegt und habe gesagt, wisst ihr was, ich gucke jetzt nur noch. Ich mache mir jetzt, ich vertraue dir, du, ich bin jetzt 100%, ich übertreibe ein bisschen, ich bin jetzt 100% in deinen Fängen und ich bleibe bei dir. Und ich glaube, es gibt wenige Regisseure, in deren Hände man sich so gut fallen lassen kann wie bei Christopher Nolan und mit so viel mehr danach rausgeht und mit so viel mehr gedanklichen, emotionalen Situationen rausgeht, ohne dass man quasi viel investiert oder Erwartungshaltung gehabt hat. Weil Nolan, ich glaube, auch hier kann man mal sagen, wir könnten jetzt hier sitzen und sagen, so Odyssey, beste Film aller Zeiten, wir könnten noch höher diese Messlatte ansetzen und trotzdem würden wir nicht enttäuscht aus dem Film rauskommen, weil er, auch selbst wenn er unsere Erwartungen bricht, uns dafür aber was Neues bringt, was wir gar nicht erwartet haben und das aber wieder so spektakulär gut ist, dass Nolan uns dann doch am Ende des Tages wieder bekommt. Und ganz große Regel, immer zweimal gucken. Nolan immer zweimal gucken. Also, das tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ein Film muss beim ersten Mal funktionieren. Ja, Mann, aber du hast bestimmt noch mal 3 Stunden Zeit in deinem Leben. Dann lässt du mal Emily in Paris weg oder Lindenstraße oder irgendein Trash-TV. Da guck dir doch bitte noch mal einen Nolan-Film an. Und die alle Nolan-Filme wachsen. Es gibt keinen, der sagt, oh, danach fand ich ihn aber nicht gut. Das gibt's nicht. Bei Nolan wird's immer, immer besser.
Da muss ich dir recht geben. Am Ende jetzt hast du die Kurve noch gekriegt, weil tatsächlich kenne ich auch niemanden, der bei Christopher Nolan sagt, ja, hat mich gar nicht abgeholt, sondern irgendwas gibt er einem immer zumindest.
Deswegen, ihr hört schon im Hintergrund nicht nur den Bus, der hier gerade vorbeigefahren ist, wir sitzen nach wie vor im Hirschgarten, die Straßenbahn hat gerade angehalten, sondern es gibt auch schon die ersten Takte der Musik von Hans Zimmer zu hören aus Interstellar. Und dann hören wir einen kurzen Ausschnitt aus der Odyssee und lass mal die anderen ausnahmsweise sprechen. Wir haben eine Umfrage gemacht unter dem Erfurter Kinopublikum zu die Odyssee. Frei aus Erfurt, ihr wart gerade die Odyssee. Wie ist denn der Film?
Ja, war 3 Stunden, ja, aber war top. Sehr krass. Top gewesen, wirklich.
Ja, gut eigentlich. Also kann man nicht meckern. Auf jeden Fall krasse Action, auch gute Storyline. Ja, war stabil.
Würde ihn weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Mir hat er auch sehr gut gefallen.
Gab es so Highlights? Er war ja teilweise sehr ruhig. Dann gab es Schlachtenszenen. Also ist sowas in Erinnerung geblieben. Es gibt ja den Zyklopen, es gibt die Sirenen, es gibt diese Riesen, es gibt das trojanische Pferd.
Ja, und wir haben gerade schon gesagt, der Zyklop hat uns sehr gut gefallen gleich am Anfang. Ja, später kamen noch ein paar andere Szenen, die für uns ein bisschen zu kurz dargestellt waren. Aber ansonsten war es insgesamt sehr gut.
Was hätte gerne ein bisschen länger sein können?
Die Szene nach den Sirenen, wo die an der Insel vorbei wollen, war uns ein bisschen zu kurz.
Erster Eindruck, sehr lang und unglaublich laut. Ich habe mir ungefähr 30% des Films die Ohren zugehalten und ungefähr 10% des Films die Augen, weil die ganzen Zerkampfszenen sehr lange waren und es eine sehr grafische Szene war, wo Menschen in Schweine verwandelt wurde. Das war zu viel für mich, aber ich fand das Ende sehr schön. Es hat sich sehr lange aufgebaut. Ich finde, man hätte auch ein bisschen was streichen können, ein bisschen mehr ergänzen können. Wie gerade schon der junge Mann gesagt hat, so die Szene mit den Sirenen, da hätte noch so 1-2 Minuten noch ein bisschen mehr was hätte sein können. Aber ansonsten war okay.
Also mir hat er insbesondere wegen der tonmäßigen Unterlegung nicht gut gefallen, weil ich mich gefragt habe, was wäre ohne diesen Ton eigentlich von diesem Film übrig geblieben? Und eine Frage, die ich so zum Schluss für mich zu beantworten versucht habe, aber die ich vielleicht in den nächsten Tagen beantworten kann, ist, ob man tatsächlich so viel Aufwand betreiben muss, um keine neue Geschichte zu erzählen.
Ich könnte zumindest sagen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass es irgendwie doch irgendwie möglich war, es so dramatisch zu übersetzen, dass man so mitgehen kann. Ich hätte gedacht, es bleibt so ein bisschen äußerlicher in der irgendwie so wie, aha, guter Versuch, aber irgendwie ne, großer Aufwand, aber es rückt mir nicht nahe. Aber es war dann schon doch irgendwie, gab genug Blut, genug Knochenbrüche. Abgebissene Köpfe, ab 12 halt.
Ich habe Troja oder auch das trojanische Pferd und der Sieg über Troja nie als das gesehen, wie es jetzt in dem Film ja gezeichnet wurde, nämlich als Ursünde oder Sündenfall. Das finde ich total spannend. Also das hat mich auch ein bisschen geplättet, muss ich sagen. Vielleicht ist es ein bisschen überzogen gewesen oder überzeichnet gewesen dann durch die Dialoge am Ende, aber ich fand es schon cool. Also hat mich überrascht dann doch, ja.
Die Angst war ja, dass jetzt Christopher Nolan anfängt, so einen übelsten Historienschinken zu machen, wie die meisten, wo ich dachte, oh, wenn er das jetzt macht, dann verliert er bei mir. Und das, da finde ich, ist er nicht drauf reingefallen. Und ich sehe es auch so, die Geschichte, am Ende hat man mehr, also das, was wir vorhin geredet hatten, das mit der Balance, das sind ja die filmischen Mittel. Das hat er erstmal super hingekriegt, finde ich, nämlich immer sowas, wir haben das richtige Wort nicht gefunden, mystisch, mythologisches oder sowas, auch was leicht Düsteres, das war die ganze Zeit begleitend da, so. Aber du hast recht, sehe ich auch so, die Geschichte ist interessant. Ich glaube, sein Ding war irgendwie, was kannst du aus der Geschichte, die ja nur wirklich hyperalt ist, so in die heutige Zeit holen? Also das sozusagen das Zivilisatorische, was sich gegenseitig vernichtet, was extrem problematisiert, und das ist richtig, gell? Und was war das andere, dieser Gedanke? Ach so, ja, zum Beispiel, was mir jetzt kam, das hatte ich vorher auch noch nie so gesehen, dass das eigentlich ein pfiffiges Sozialkonzept ist, was die Griechen in ihre Götterwelt hatten, dass die Götter immer auf der Erde wandeln und deswegen jeder Bettler kann auch ein Gott sein und deswegen verhältst du dich so, dieses Zeus-Gesetz, und das fand ich auch pfiffig irgendwie. Also weil es spielt ja, es redet ja über Gesellschaft, es redet darüber, dass eine Gesellschaft so solidarische Werte als Grundsatz haben sollte.
Dass wir selbst die Ärmsten auch respektieren.
Ja, sowas, genau. Und da gab es viele andere Beispiele. Das, also ich denke, die Geschichte, das war schon, das war so gleichermaßen. Es war nicht nur die Frage, wie mache ich so ein Historiendings mit meiner Idee von Film machen, sondern es ging auch darum, die Geschichte sich also einzufangen irgendwie ins eigene Denken und Werteuniversum und so. Und das ist, mich hat's überzeugt, ja, doch.
Ist der empfehlenswert? Würdet ihr den weiterempfehlen, die Odyssee?
Ja, auf jeden Fall. Muss man gesehen haben, auf jeden Fall. Wenn nicht in Prag, dann zumindest hier im Saal 1.
Also mich hat's voll angefüttert, weil ich wusste es gar nicht. David hat mir das vorhin erst erklärt. Also wie das läuft, wie das ist mit dem IMAX-Dings, das ganze Konzept, das kannte ich noch gar nicht so. Und das, da war ich jetzt dann auch echt neugierig. Und ja, das wäre bestimmt toll.
Auf nach Prag zur Erklärung, da ist das nächstgelegene wirkliche IMAX-Kino, was den Film so abspielen kann, die Odyssee, wie er dem gerecht wird. Dankeschön.
Mein Vater kehrt wieder heim. Du sehnst dich nach einem Vater, den du nie gekannt hast. Wie ein winselnder Bastard.
Ithakas König wird wiederkommen.
Bringt er Vergeltung? Bringt alles.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis? Ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Und das war's schon wieder hier vom Hirschgarten Erfurt mit dem Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Die nächste Ausgabe gibt's wieder in 2 Wochen am Samstag, den 1. August. Dann werden wir noch mal ein bisschen über die Odyssee reden. Und wir reden über einen weiteren Film, der ebenfalls mit Zendaya und Tom Holland ist, die ja in die Odyssee mitspielen. Denn der neue Spider-Man-Film A Brand New Day ist dann auch angelaufen. Und ganz regulär ist dann gestartet, der vorpremiere lief ja schon der 5. Teil von Toy Story. Also das sind ja schon 2 weitere Schwergewichte. Also der Sommer-Blockbuster, die Sommer-Blockbuster-Saison ist eröffnet, kann man sagen.
Ja, also ich hoffe, dass sie sich da gegenseitig auch nicht im Weg stehen. Das werden wir ja dann erst in ein paar Tagen oder Wochen erstmal so richtig sehen, auch wie die Odyssee sich da eingesortiert hat. Spider-Man, habe ich letztens gehört, hatte jemand gesagt, es wird der erfolgreichste Film des Jahres. Fand ich krass. Aber tatsächlich ist was dran. Der letzte, glaube ich, mit 1,8 Milliarden. Unfassbar erfolgreich, der letzte Spider-Man-Film. Da müssen wir drüber reden. Und Toy Story, auch hier, ich meine, wir haben diese Sendung wieder Disney besprochen, wie es scheiße war. Aber bei Toy Story mache ich mir da keine Sorgen, weil das ist einfach Pixar. Und Pixar enttäuscht nie.
Toy Story läuft auch in den Vereinigten Staaten schon richtig gut. Hat auch gute Kritiken bekommen. Ist auf jeden Fall besser als die jüngste Realverfilmung von Vaiana. Also Disney wird nicht pleite gehen. Das sind die guten Nachrichten am Ende dieser Filmsendung. Wir sagen tschüss, schalt wieder ein am Samstag, den 1. August. Tschüss. We'll be right back.